Ich lese uns den Predigttext aus 2. Samuel 7, ab Vers 17 bis Kapitelende. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung, die auch hinten ausliegt. Das wäre Seite 466. Nathan gab David alles genauso weiter, wie es ihm gesagt und offenbart worden war. Da ging David in das Zelt, setzte sich vor Jahwe nieder und sagte: Wer bin ich schon, Jahwe, mein Herr, und was bedeutet meine Familie, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war dir noch zu wenig, mein Herr Jahwe. Du hast sogar Zusagen gemacht, die noch meinen fernen Nachkommen gelten. Und das für jemand wie mich, Jahwe, Herr. Was soll David da noch weiter sagen? Du kennst ja deinen Diener, Jahwe, mein Herr. Weil du es versprochen hattest und weil es dein Wille war, hast du all das Große getan, um es deinen Diener erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Jahwe, mein Gott. Niemand ist dir gleich. Und nach allem, was wir gehört haben, gibt es keinen Gott außer dir. Und welches Volk gleicht deinem Volk Israel? Es ist die einzige Nation auf der Erde, die Gott aus der Sklaverei befreit und zu seinem eigenen Volk gemacht hat. So hat er sich einen Namen gemacht und für dieses Volk große und furchterregende Dinge getan. Aus Ägypten hast du es erlöst und hast andere Nationen samt ihren Göttern vor ihm vertrieben. Für alle Zeiten hast du die Israel zu deinem Volk gemacht und du selbst, Jahwe, bist sein Gott geworden. Und nun, Jahwe, mein Gott, lass die Zusage, die du deinem Diener und seinem Königshaus gemacht hast, für immer gültig sein und tu, was du versprochen hast. Dann wird dein Name groß für alle Zeiten sein und man wird sagen, Jahwe, der Allmächtige, ist Gott über Israel. Und auch das Königshaus deines Dieners Davids wird vor dir bestehen. Denn du, Jahwe, allmächtiger Gott Israels, du hast dem Ohr deines Dieners offenbart, ich werde dein Königsgeschlecht bestehen lassen. Darum hat dein Diener sich ein Herz gefasst, so zu dir zu beten. Und nun, Jahwe, mein Herr, du allein bist wirklich Gott und deine Worte sind Wahrheit und du hast deinem Diener all das Gute versprochen. So lass es dir nun gefallen und segne bitte das Königshaus deines Dieners, dass es für immer vor dir bestehe. Denn du, Herr Jahwe, du hast es gesagt und mit deinem Segen wird das Haus deines Dieners für immer gesegnet sein.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass wir heute wieder zusammenkommen dürfen, um gemeinsam in Gottes Wort zu schauen, um gemeinsam weiter die Geschichte von dem großen König David nachzufolgen und zu schauen, was das alles mit uns zu tun hat. Woran machst du bei einem Menschen fest, wenn du ihm begegnest, dass er eine enge und intensive Gottesbeziehung hat? Also woran erkennst du, ob jemand so ein richtig innerlich brennender Mensch ist, der eine ganz enge persönliche Beziehung zu Gott hat? Man könnte jetzt sagen, naja, vielleicht an den Taten, ne? Jesus sagt ja, an den Früchten soll man sie erkennen. Jetzt ist die Realität aber ja ganz oft, wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern auch bei dir, ne, dass man da deutlich mehr Potenzial nach oben hätte. Und selbst die Glaubenshelden in der Bibel bekleckern sich nicht immer gerade mit viel Ruhm, sondern verbocken es viel. Im Gegenteil, man könnte sogar ja sagen, dass ganz oft, ne, begegnet man ja auch so einem richtig guten, ne, Arbeitskollegen, der irgendwie nur so nomineller Christ ist oder gar nichts mit Glauben am Hut hat und auch irgendwie so rechtschaffen lebt. Also irgendwie, glaube ich, das allein ist ein schwieriger Marker. Das andere könnte sein, was jemand redet, ne? Also vielleicht einfach, ne, wenn einer viel theologisches Wissen hat und eben so viel geforscht und studiert hat, dann könnte man denken, wow, das muss so ein brennender Christ sein, der kennt die Bibel in- und auswendig. Und doch ist es doch nicht selten so, dass manchmal die ganz Kleinen, die ganz Einfältigen mit einer Weisheit kommen, die nicht viele Worte braucht, die uns überzeugt. Also das kann es irgendwie auch nicht sein. Wenn ich mein Leben reflektiere, was mich ganz besonders bewegt bei Menschen oder ich würde mal anders sagen, die Menschen, die mich sehr begeistern in ihrem Glaubensleben, was die irgendwie alle auszeichnet, ist so eine spezielle Art zu beten. eine Art des Gebets, die mir sofort kommuniziert, wenn ich zuhöre, dieser Mensch plappert keine religiösen Floskeln, sondern er spricht zu dem Gott, den er kennt. Wir haben draußen ein Buch liegen, ich glaube, es war schon Buch des Monats, irgendwann vor ein paar Monaten, von einem großen und bekannten Mann namens Georg Müller, der Glaubensheld, der ja hunderte und tausende Kinder versorgt hat in Waisenhäusern, ohne dass er jemals die Mittel dazu hätte selbst aufbringen können. Er hat einfach nur gebetet. Was mich besonders bewegt an Müller oder wenn ich über Müller höre oder lese, ist, dass alle sagen, er hatte so diese Art des Gebets, wo sofort klar war, da spricht jemand, der Gott kennt. Wir haben heute ein solches Gebet von einem anderen Mann, nämlich von David. Wir lesen von König David, wie er betet, nachdem Gott ihm so eine Riesenverheißung gegeben hat. Wir haben es, ich glaube, vor 2 Wochen gehört, Timon hat darüber gepredigt, wie Gott einen Bund mit ihm geschlossen hat, wie David dieses Vorhaben hatte, jetzt als König in Jerusalem mit großem Palast, dass er seinem Gott ein Tempelhaus bauen kann. Und Gott sagt, nee, ich werde dir ein Haus bauen. Und David reagiert auf diese Verheißung Gottes mit einem Gebet. Und ich glaube, wir haben in diesem Gebet 3 Kernpunkte, 3 Impulse, die wir mitnehmen sollen für unser Leben. Wir werden als erstes sehen, dass es darum geht, dass wir den Gott verehren, den wir anbeten. Wir werden zweitens sehen, dass wir den Gott erkennen müssen, den wir anbeten. Und drittens, dass wir dem Gott folgen sollen, den wir anbeten. Und bevor wir in unseren ersten Punkt einsteigen, möchte ich beten. Allmächtiger, großer Gott, ich möchte dich von Herzen preisen für diesen wunderschönen neuen Tag, den du uns schenkst, dafür, dass wir zusammenkommen dürfen als dein Volk, um gemeinsam in dein Wort zu schauen. Und ich möchte dich bitten, Herr, wie es deine Jünger schon damals gebetet haben, lehre du uns beten. Lehre uns am Beispiel von David, wie auch unser Gebetsleben revolutioniert werden kann. Und schenke es uns, dass durch dieses neuartige Gebetsleben, dieses intime, dieses intensive Gebet, auch alles andere sich in unserem Leben verändert, Herr. Ich bitte, dass du dich darin verherrlichst, Herr, und dass du auch unsere Herzen mit viel Freude an dir erfüllst. Amen. Lasst uns sofort in unseren Text eintauchen und mal schauen, was wir dort finden. Wir wollen die ersten beiden Verse lesen, 18 bis 20, ersten 3 Verse. Da ging David in das Zelt, setzte sich vor Jahwe nieder und er sagte, wer bin ich schon, Jahwe, mein Herr? Und was bedeutet meine Familie, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war dir noch nicht zu wenig, mein Herr Jahwe. Du hast sogar Zusagen gemacht, die noch meinen fernen Nachkommen gelten. Und das für jemanden wie mich, Jahwe, mein Herr. Was soll David da noch weiter sagen? Du kennst ja deinen Diener, Jahwe, mein Herr. David ist überwältigt von dem Gott, der ihm diese Verheißung gibt, dass sein Königshaus bestehen soll bis in Ewigkeit. Davids Leben war ja sehr außergewöhnlich. Er hat die Salbung zum König erfahren als junger Viehhirte. Er hat als kleiner Bub einen riesigen Goliath niedergestreckt. Er musste ins Exil, aber ist wiedergekommen als glorreicher König und all seine Feinde haben sich irgendwie in Luft aufgelöst. Er hat sie nicht selber fertig gemacht. Und jetzt der große finale Abschluss dieser Segenskette. Gott verheißt ihm, dass sein Königtum auf ewig bleiben soll. Und wir als normale, einfache Christen des 21. Jahrhunderts, wir hören diese Worte und denken uns, wow, ein außergewöhnliches Leben. Und klar, dass dieser Mann so außergewöhnlich dankbar betet und bittet. Aber was um alles in der Welt hat es mit mir, Otto Normalchrist, zu tun? Also, wie kann dieses Gebet von einem Menschen, der solche Dinge erlebt hat, irgendwas auch nur im Ansatz für mich bringen oder mir bedeuten? Ich bin ja nur so gewöhnlich, so klein, so unscheinbar, so große tolle Dinge kann ich über mein Leben nicht berichten wie ein David. Und es ist ja auch klar, dass ich dann vielleicht nicht so das Herz habe, das so überflutet im Gebet wie David, oder? Kennst du diese Gedanken? Ich glaube, dass die keine Seltenheit sind. Ich glaube sogar, dass wir ganz oft uns mit anderen Menschen vergleichen und dann ebenso denken. Wir denken uns, ja, Christ XY oder YZ, ja, das ist halt so ein Vorzeigechrist, aber da hat ja Gott auch wirklich viel Segen geschenkt. Ist ja klar, dass der so betet. Ist ja klar, dass die so treu betet. Na, kennst du diese Gedanken? Ich glaube, wir Menschen leben oft aus dem Vergleich heraus. Und jetzt sehen wir hier so einen großen David und wir denken, Mensch, das ist so fern von unserer Lebensrealität. Ich glaube aber, wenn wir so denken, dass wir einen Trugschluss hier machen, der gar nicht stimmt. Ich glaube, dass wir eine falsche Einschätzung haben von den Menschen der Bibel. Lasst uns mal kurz diesen David anschauen. David betet hier inbrünstig, sitzt im Tempel oder im Zelt Gottes und betet zu seinem Gott, weil Gott ihn so reich segnet. Aber wie waren eigentlich die Jahre da davor? Seht ihr, David ist jetzt am Höhepunkt angekommen. Ja, er hat eine Krone, er hat einen Palast, er hat für jeden Wochentag eine andere Frau, er hat irgendwie alles, was er so hätte jetzt irdisch erreichen können, einen jeden Segen Gottes erlangt. Aber diese Zeitspanne, von der wir jetzt hier reden, das ist was, was ein paar Wochen oder ein paar Monate bisher gewährt hat. David war davor jahrelang in einem Leben, das geprägt war von Aufs und Abs, von vielen Versprechen Gottes, die überhaupt nicht greifbar oder real waren in seinem Leben. David hat über die absolute Mehrheit seines Lebens bisher eigentlich genauso gelebt wie wir. Er hat großartige Verheißungen Gottes gehört. Wir lesen sie in seinem Wort. Großartige Verheißungen, die Gott uns macht. Aber wir sehen oft eher die Aufs und Abs und manchmal mehr Abs als Aufs. Und ich glaube, David kann Geschichten davon erzählen, was es heißt, das genaue Gegenteil von Segen in seinem praktischen Alltag durchmachen zu müssen. Aber es gibt noch etwas anderes. David betet hier so inbrünstig, nicht nur, weil er über viele Jahre hinweg mit Gott unterwegs war und Gott ihn durch so viel Not durchgebracht hat und jetzt auch letztendlich auch so reich gesegnet hat. Schaut mal, welche Perspektive David eigentlich hat. Und ich glaube, das ist unser zweiter Trugschluss, den wir oft haben, wenn wir solche Geschichten lesen. David ist begeistert von dem, was Gott bisher in seinem Leben getan hat, aber das fällt nicht ins Gewicht gegenüber dem, was Gott für die Zukunft verheißen hat, für die ferne Zukunft. Schaut mal in Vers 19. David sagt, und das war dir noch nicht zu wenig, dass du mich, kleinen Knirps, so reich segnest. Du hast sogar Zusagen gemacht, die noch meinen fernen Nachkommen gelten. Und das für jemand wie mich, Jahwe, mein Herr, was soll David da noch weiter sagen? Du kennst ja deinen Diener Jahwe, ich bin völlig sprachlos vor deiner allmächtigen Herrlichkeit und den Verheißungen, die du machst. David betet hier mit einem Herzen, das vorausblickt in eine ferne Zukunft von Verheißungen, die er nie und nimmer hier zu Lebzeiten erleben wird. Die Verheißung, dass einer seiner Nachkommen auf ewig den Thron innehaben wird. Und David sagt, das ist mir noch viel größer, das ist mir noch viel wichtiger. Und wisst ihr, interessant ist, dass die Bibel immer wieder so ein Muster macht und uns zeigt, all diese großen Leute, die scheinbar so viel mit Gott erlebt haben und deswegen sicherlich auch so fromme Christen oder Juden im AT waren, das sind in Wahrheit Menschen, die zwar all diese Dinge erlebt haben, aber die von diesen Dingen eigentlich sehr schnell weggeblickt haben auf etwas sehr viel Größeres. Denkt mal an den vielleicht größten Mann im AT, Abraham. Und Abraham hat diese große Verheißung erhalten, noch im hohen Alter Kinder zu kriegen. Er hat diese Verheißung erhalten, dass ein Königreich nach seinem Namen genannt werden soll, das Königreich Israel. Seine Nachkommen sollen auf dem Thron regieren, sie sollen ein eigenes Land haben, ein eigenes Volk werden. Und dann lesen wir aber im Hebräerbrief, Kapitel 11, dass Abraham, weil er Gott geglaubt hat, all die Dinge gemacht hat, die Gott von ihm wollte, aber dass er eine andere Stadt erwartet hat als das irdische Jerusalem. Hebräer 11, Vers 10. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham schaute auf eine Verheißung, die letztendlich erst in Zukunft wahr werden wird. Und an anderer Stelle heißt es, Abraham hat schon sehnsüchtig auf die Geburt seines Sohnes Isaaks erwartet, aber auch das war nichts im Vergleich zu dem, was Johannes 8, Vers 56 sagt. Jesus spricht zu den Juden und sagt zu ihnen, euer Vater Abraham sah meinen Tag mit Jubel entgegen. Er sehnte sich danach, dass ich ein paar hundert Jahre später geboren werden sollte. Er sah ihn und er freute sich. Abraham hat sich an den großen Dingen gefreut, die für die Zukunft verheißen waren, nämlich die ewige Herrschaft und der König Jesus im himmlischen Jerusalem und nicht im irdisch Vergänglichen. So, wenn wir das jetzt mal von dieser Perspektive sehen, dann sehen wir, die Menschen der Bibel haben ein ebenso sehr profanes und meist nicht gerade tolles Leben erlebt, wie vielleicht du. Abraham hat ja auch viele Jahre leiden müssen. Und gleichzeitig haben die Menschen sich auf etwas ausgestreckt, sich nach etwas gesehen, was in Zukunft kommen wird. Und diese Perspektive bringt einen David dazu, dass er betet auf eine Art und Weise, wo er aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. David ist begeistert von Gott. Er betet seinen Gott an, weil er die richtige Perspektive auf seinen Gott hat. Weil er seinen Blick von dem Irdischen hier wegrichtet auf das Himmlische, was Gott verheißt. Das ist das Erste, was wir hier sehen. David in seinem Gebet, er drückt das aus. Dieser Gott ist anbetungswürdig, den er anbetet. Und damit er das sieht, damit er das erkennt, muss er seinen Blick richten auf das, was Gott hier auf Erden tut, aber noch darüber hinaus auf das, was Gott in Ewigkeit tun wird. Es geht weiter in den Versen 21 bis 24. Weil du es versprochen hattest und weil es dein Wille war, Gott, hast du all das Große getan, um es deinen Diener erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Jahwe, mein Gott. Niemand ist dir gleich und nach allem, was wir gehört haben, gibt es keinen Gott außer dir. David macht hier die nächste Wahrheit deutlich. Damit wir Gott so anbeten können, wie er Gott anbetet, damit unser Gebetsleben nicht einfach nur so ein ich falte meine Hände am Tischgebet, mache meine selben drei Phrasen, spreche ich aus wie jeden Tag, damit ein Gebet so inbrünstig wird wie von David, so begeistert, so fassungslos, muss man den Gott erkennen, den man anbetet. Nachdem David hier von seinem Nachdem er davon spricht, wie herrlich Gott ist und wie fassungslos er ist, schaut mal her, wie er das begründet. Weil du es versprochen hattest. Weil du deinen Diener erkennen lassen hast. Weil wir gehört haben. Seht ihr, was hier ausgedrückt wird, ist Folgendes. Alle drei Formulierungen drücken aus, dass sich der unsichtbare Gott offenbar macht in Wort und Werk und dass Menschen ihn verstehen können, kennenlernen können, wahrnehmen können, weil er wahrnehmbar sein will. Die Bibel macht an so vielen Stellen deutlich, dass nicht nur das Gebetsleben, sondern eigentlich dein gesamtes Leben als Mensch grundsätzlich davon geprägt ist, ob du Gott kennst und wie sehr du ihn kennst. Schaut mal diese Worte aus Jeremia 9, 22 bis 23 an. Ein weiser Mensch rühme sich nicht seiner Weisheit, ein starker Mensch rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich erkenne, dass ich Jahwe bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Was gefällt Gott in deinem Leben, dass du besonders reich und erfolgreich bist, dass du so ein kluger Mensch bist, der so große Gedanken denken kann? Gott sagt eines, ist mir wichtig. dass du erkennst und verstehst, wer ich bin, was es bedeutet, dass ich barmherzig und gerecht bin, dass ich Recht schaffe auf Erden und auch in deinem Leben. Das gefällt mir. Und die Bibel sagt doch immer wieder, der Umkehrschluss ist ebenso wahr. Wann immer Menschen Gott nicht kennen und erkennen, geht alles bergab. Hosea 4, Vers 6 spricht, mein Volk Israel geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen, spricht Gott, der Herr. Die Bibel sagt uns, dass das Wichtigste über einen Menschen im Leben eigentlich diese eine Frage ist, kennt er Gott? Ja oder nein? Und inwieweit kennt er Gott? Denn Gott zu erkennen, ist nicht nur, was Gott gefällt, sondern ist das, was entscheidet, ob wir mit diesem Gott leben, in Fragen wie Gebet, in der Nachfolge, in allem, was Gott uns sagt. Gott, ist es so unendlich wichtig, dass du ein Gott, dass du ein Christ bist, der eine tiefe Erkenntnis hat von ihm. Gott hat sich so viele Gedanken gemacht über Jahrhunderte, durch die verschiedensten Menschen ein Buch zu schreiben, das dir alles sagt, was du wissen musst, damit du ihn in deinem Leben hier auf Erden erkennen kannst. Damit du verstehen kannst, wer er ist, wie er ist. Dass wenn du rausgehst und den Wind wehen siehst, du siehst, der Wind weht, wo er will, weil Gott das macht. Und dass wenn du irgendwas Leckeres isst, du siehst und schmeckst, dass er gut ist. Dass du verstehst, dein innerlicher Drang, dass Gerechtigkeit geschehen soll und dass du dich aufregst über Ungerechtigkeit, dass es daran liegt, dass er diesen Maßstab gesetzt hat und dir ins Herz gegeben hat. Es gibt so viele Dinge, die Gott dich wissen lassen will, allen voran, wer er ist und wie sehr er dich liebt und mit dir in Beziehung leben will. Und das ist der Grund, warum Paulus auch, wenn er betet, in Epheser 3, folgend betet, sagt, ich falle nieder auf meine Knie für euch und ich bete für euch, damit wir alle zusammen mehr verstehen, mehr imstande sind, das Ausmaß zu erfassen, der Breite, Länge, Höhe und Tiefe Gottes, ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe des Christus zu uns. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation. Amen. Ich glaube, dass, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, ich ein sehr, wie sage ich das, dass ich ein Gebetsleben habe, das sehr viel Potenzial nach oben hat. Und wisst ihr, woran ich das festmache, dass meine Anliegen so unfassbar klein sind und dass ich sie so wenig vortrage und mit so wenig Inbrunst und Freude vortrage? Ich weiß nicht, was die letzte Gebetsversammlung war, die du besucht hast, aber, und kein Gebetsanliegen ist Gott zu klein, aber wie oft beten wir für, keine Ahnung, den kranken Hund vom Nachbar oder die Prüfung, die nächste Woche ansteht und all diese Themen und Probleme dieser Welt, die uns ebenso beschäftigen. Ganz oft. Und es ist super, wir sollen alle Anliegen vor Gott bringen. Aber lass mich dich ehrlich fragen, wann bist du das letzte Mal auf deine Knie gefallen wie Paulus und hast gesagt, erfülle mich mit der Erkenntnis der alle Erkenntnis übersteigenden Herrlichkeit deiner selbst. Zeig mir die Länge, Tiefe, Höhe und Breite deiner Fülle, Gott, und erfülle mich damit. Ich bete dieses Gebet viel zu selten und ohne dir nahe zu treten zu wollen, ich glaube, du auch. Ich glaube, auch du kreist dich so sehr um die Dinge dieser Welt, weil du den Gott, der all die Dinge in dieser Welt kontrolliert, nicht vor Augen hast. Und deswegen heißt es hier, es ist wichtig, dass wir ihn erkennen. Wir sehen also hier so einen Zusammenhang, könnte man sagen, zwischen Gott erfahren und beten und zwischen Gott erkennen und beten. Und das alles eben auch mit Gebet das zum Lobpreis führt. Und ich glaube, wir könnten sagen, Gott erkennen heißt Gott anbeten, unterm Strich. Und das bedeutet, unsere Mission sollte sein, dass wir ihn mehr erkennen. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier in Davids Leben schauen, dann sehen wir einerseits, dass Gott sich selbst einfach im Leben seiner Kinder erkenntlich macht und sich zeigt, weil er Gott ist. Und ich glaube, dass viele von uns schon sehr viel mit Gott erlebt haben, aber manchmal vergessen wir das. Manchmal sind wir so vergesslich und dann schauen wir zurück und wir fühlen uns immer wieder geplagte Sohn Gottes, der irgendwie immer hinten dran ist, während die anderen gesegnet sind, und vergessen die vielen, vielen Dinge, die Gott eigentlich schon in Vergangenheit getan hat. Und ich glaube, wir tun gut daran, uns, wenn wir heimkommen, direkt bei Amazon oder wo auch immer, dem Laden deines Vertrauens, ein kleines Heftchen zu bestellen. Und wenn das nächste Woche reinkommt, das unser Gebetserinnerungstagebuch nennen. Und dann mal anfangen, all die Dinge hineinzuschreiben, die Gott in deinem Leben getan hat. Dass, wenn die Tage voranschreiten und du da reinschreibst, du immer wieder reinschauen kannst, was er alles bewegt hat in deinem Leben, damit du von Neuem erkennst, wie er ist, wer er ist und warum er so herrlich ist. Denn, weil wir so vergesslich sind, und nicht nur, weil wir so vergesslich sind, weil es viele andere Dinge gibt, die uns so gerne einnehmen, ist es so, dass oft wie so ein Schleier uns vor Gott liegt und Gott handelt, aber wir verstehen nicht, dass er präsent ist. Ich beispielsweise habe mir von Neuem das Ziel gesteckt, nachdem ich eine Predigt gehört habe vor einigen Tagen, dass ich meinen Konsum von Social Media und Nachrichten radikal kappen muss, weil ich mich permanent nur mit den negativen Dingen dieser Welt beschäftigt habe, dass ich voller Negativität war und überhaupt gar nicht mehr über Gott nachgedacht habe. Und dann kam in dieser Predigt die alles überragende Souveränität Gottes zum Ausdruck, der alles in Kontrolle hat. Und mir ist ganz neu vor Augen klar geworden, wer eigentlich König in dieser Welt ist. Nämlich Gott. Wir müssen ihn erkennen. Und natürlich wird uns da auch deutlich, Gott gibt sich zu erkennen durch sein Wort. Ich glaube, dass Gottes Erkenntnis und leidenschaftliches Gebet, das ja nur ein Ausdruck davon ist, von Leidenschaft im gesamten Christenleben, nicht ohne eine tiefe Erkenntnis unseres Gegenübers geht, ohne den Gott, der sich in diesem Wort offenbart. Und das Gleiche lässt sich, denke ich, auch in allen anderen Beziehungen sagen, ist mir egal, wer du bist. Ich glaube dir nicht, dass du eine wundervolle Ehe hast, eine wundervolle Freundschaft zu jemandem, von dem du nichts weißt. Beziehung ist maßgeblich verbunden mit einander erkennen. Es ist sogar so sehr verbunden, dass die sexuelle Intimität in der Bibel mit dem Begriff ausgedrückt wird, erkennen. Und Adam erkannte seine Frau und so weiter. Erkennst du deinen Gott? Er will von dir erkannt werden. Und noch einen letzten Punkt, den ich dazu sagen will, ist: Wisst ihr, was das für ein Segen ist, wenn wir einander berichten können von dem, was Gott in unserem Leben getan hat? Wir denken ja oft, wenn es um Zeugnisse geht, wir müssen halt evangelistisch sein, und das ist schon auch richtig und wichtig, dass die Menschen, die Gott noch nicht kennen, ihn besser kennenlernen. Aber wie oft höre ich von irgendjemandem ein Zeugnis und in meinem Herzen bewegen sich Dinge, wie keine 10 Predigten in mir was hervorrufen können. Wenn du jemandem davon erzählst, von den Kleinigkeiten, die Gott in deinem Leben tut, du weißt gar nicht, was du für eine Hoffnung schaffen kannst in einem Mitchristen, weil du ganz neu Erkenntnis seiner Herrlichkeit weitergibst. Das kannst du durch tolle biblische Auslegungen machen mit Hebräisch-Text und bla bla bla, aber das kannst du auch durch das einfachste Zeugnis machen, wie Gott dich durch deinen Alltag führt, und du kannst Menschen bewegen. David führt in den Versen 23 bis 24 hier ein Beispiel an, wo er sagt, wo diese Herrlichkeit Gottes größer deutlich wird, wie in vielen anderen Dingen, nämlich in der Art und Weise, nicht nur wie er einzelne Menschen führt, sondern wie er ein ganzes Volk, wie er die ganze Heilsgeschichte führt. Und David sagt, du hast Israel, dein Volk, geführt, und niemand und nichts ist diesem Volk gleich hier unter den Völkern. Dieses Volk ist nach deinem Namen genannt, und trotzdem dieses Volk hätte tausendfach ausgelöscht werden sollen, hast du es sicher aus Ägypten bis in ihre Heimat gebracht. Du hast es zu deinem Volk gemacht und es wird nicht untergehen. Nun, jetzt redet David hier davon, dass Israel auf ewig diese Rolle einnimmt. Und wir müssen verstehen, wenn David so groß von dem Volk Israel redet, wieso ist es dann eigentlich so, dass die Bibel uns immer und immer wieder berichtet, dass dieses Volk in zu viel Gericht reinkommt und irgendwie eigentlich kaum einer von denen letztendlich den Segen erfährt? Na, über 1 Million Menschen sind von Ägypten ausgezogen, nicht mal eine Handvoll sind in Israel angekommen. Dann waren die da, haben sich zahlreich vermehrt und sind ins Exil gegangen und wieder heißt es, nur ein Überrest kam zurück. Und das ist doch die Frage, wenn dieses Volk so gesegnet ist, wie David sagte, wenn daran die Herrlichkeit Gottes so sichtbar wird, wie kann das eigentlich sein? Und da müssen wir verstehen, dass sich ein Paradigma, ein Muster durch die Bibel zieht, das von allen Menschengeschlechtern bis hin zu Jesus geht. Es hat angefangen mit Adam, der sich vermehrt hat, aber es kam der Sündenfall, die Menschheit wurde böse und nur eine Familie wurde aus Adam heraus errettet, Noah. Und das Gleiche passiert mit Noah. Noah vermehrt sich und wieder die Menschheit fällt in Sünde und zerstreut sich und nur eine Familie wird aus Noah herausgezogen, Abraham. Und dann geht es so weiter und weiter und weiter, bis es eines Tages zu einem Sohn Abrahams kommt, der ein neuer Mensch ist, der eine neue Schöpfung schafft, der ohne Sünde ist und der in sich ein neues Volk schafft, das auf ewig bestehen wird. Wenn hier gesprochen wird davon, dass Gott sich ist, bis in alle Ewigkeit Israel nicht abwenden wird, ist es genau das Gleiche wie, dass der König Israels auf ewig auf seinem Thron sitzen wird. Der wahre Weinstock ist nicht Jeremia 2,21 Israel, denn es ist leider fremd geworden, sondern es ist Johannes 15, Vers 1, Jesus, ich bin der wahre Weinstock, der wahre Last Standing Jew, der Gott treu war, gehorsam bis in den Tod, alle Verheißungen geerbt hat und in Ewigkeit das Reich in einer neuen Schöpfung aufbauen wird. Das ist, was wir hier sehen und das führt uns zu einem nächsten Punkt, Verse 25 bis 29, der letzte Punkt. Wir müssen dem Gott folgen, den wir anbeten. David schließt diesen Abschnitt erstaunlicherweise mit etwas, was eher widersprüchlich zu sein scheint. Er fängt jetzt an, irgendwie darum zu bitten, dass all die Verheißungen, die Gott vorher so klar ausgesprochen hat und für die er sich bedankt hat, jetzt irgendwie nochmal zu bitten, dass die wirklich, wirklich wahr werden sollen. Und nun, Jahwe, mein Gott, lass die Zusagen, die du deinem Diener und seinem Königshaus gemacht hast, für immer gültig sein und tu, was du versprochen hast, dass das Königshaus deines Dieners Davids auf ewig bestehen wird vor dir, dem Allmächtigen und so weiter. Jetzt kommt David hier am Schluss scheinbar ins Zweifeln, oder was? Nein. Ich glaube, hier kommt etwas zusammen, was wir überall in der Bibel sehen, aber was für uns Menschen so schwer verständlich ist. Dass Beten und Handeln in der Bibel keine Widersprüche sind, sondern Hand in Hand gehen. Dass menschliche Verantwortung und göttliche Souveränität Hand in Hand gehen. Gott, du hast verheißen. Also bitte lass mich entsprechend leben, damit ich die Verheißungen nicht verwirke. Gottes Gnade, menschliches Handeln, ein Strang, die zusammengehören. Und David sagt, lass mich nicht so enden, wie das Volk, das in der Wüste verschied. Und warum kann David diese Verheißung sich eigentlich zusprechen? Warum kann David so beten? Weil Jesus genau eben das verheißen hat. Wisst ihr, von Adam an in dieser Schöpfung kam es immer auch auf den menschlichen Gehorsam an, aus menschlicher Kraft. Darum ist Adam gescheitert. Darum ist Israel so vielfach gescheitert. Aber schon Israel wurde verheißen, Jeremia 31, Hesekiel 36, ein anderes Kapitel im Alten Testament, dass Gott einen neuen Bund schaffen wird, in dem er dafür sorgen wird, dass die Verheißungen Wirklichkeit werden, dass die Menschen entsprechend den Verheißungen leben werden, teilweise schon hier in einem Wachstumsprozess, aber dann ewig in seiner Gegenwart. Und dieser Bund, der diesen Gehorsam möglich macht, das ist der Bund seiner Gnade. Jesus, der in seinem Gehorsam alles bezahlt hat und der jetzt dein ganzes Leben lang darum bemüht ist, mit dir gemeinsam Schritte zu gehen, Schritte der Heiligung, der Veränderung, der dich so sehr liebt, dass er dich mehr und mehr in sein Ebenbild verwandelt und dass er es dir sogar zuspricht. Und auch wenn du 1000 Mal fällst, wirst du wieder aufstehen, denn ich werde machen, dass ihr in meinen Geboten wandelt, spricht der Herr. Dieser Jesus ist es, dem wir nachfolgen, und dieser Jesus ist es, den wir anbeten. Und uns wird deutlich gemacht, weil er so unendlich groß ist, dass wir allen Grund haben, ihn anzubeten. Und deswegen mein Wunsch hier, wenn wir das alles zusammenfassen, dass wir ganz neu erkennen werden, wer Gott ist. In deinem Alltag, in der ganzen Heilsgeschichte hier und bis in alle Ewigkeit. Dass wir uns diese Erkenntnis zusprechen, dass wir dadurch Anbeter werden und dass wir dadurch nachfolgen. Ich will die Predigt enden mit einer kleinen Geschichte, die ich vorlesen möchte vom großen Beter Georg Müller und von der Art und Weise, wie er seinen Gott gekannt hat. Und ich hoffe, dass dich das so bewegen wird, dass du auch, wenn du heimkommst, ganz neu dir dieses Ziel steckst und dies zu deinem Gebet machst: Herr, lehre mich beten. Ein Kapitän spricht: Als ich das letzte Mal vor 5 Wochen hier vorbeikam, da geschah etwas, was mein ganzes christliches Leben revolutionierte. Wir hatten Georg Müller aus Bristol an Bord. Ich bin 24 Stunden lang auf der Brücke gewesen und habe sie nie verlassen, als Müller an meine Seite trat. Captain, ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich am Samstagnachmittag in Quebec sein muss. Herr Müller, das ist völlig unmöglich, sagte er. Sehr gut, sagte Müller. Wenn Ihr Schiff mich nicht bis dahin bringen kann, wird Gott einen anderen Weg finden. Ich habe in 52 Jahren nie eine Verabredung verpasst. Lassen Sie uns doch runtergehen in einen Raum und beten. Ich schaute diesen Mann Gottes an und fragte mich, von welchem Irrenhaus Müller wohl entlaufen war. Ich habe nie jemand so etwas sagen hören. Herr Müller, wissen Sie eigentlich, wie dicht der Nebel ist? Nein, meine Augen sind nicht gerichtet auf die Dichte des Nebels, sondern auf den lebendigen Gott, der alle Umstände meines Lebens kontrolliert. Müller kniete sich nieder und betete, schlicht. Als er aufgehört hatte, wollte ich auch beten, sagte der Kapitän. Aber Müller legte seine Hand auf meine Schulter und sagte, ich solle nicht beten. Erstens, glauben Sie nicht, dass er es tun wird. Zweitens, glaube ich, dass er bereits geantwortet hat und dass es überhaupt keine Notwendigkeit mehr gibt, noch weiter zu beten. Ich sah Müller mit Erstaunen an. Kapitän, führte Müller fort, ich kenne meinen Herrn 57 Jahre lang und es hat niemals an etwas gefehlt und mir ist immer eine Audienz beim König gewährt worden. Stehen Sie auf, Captain, und öffnen Sie die Tür und Sie werden sehen, dass der Nebel weg ist. Ich stand auf und in der Tat, der Nebel war verschwunden. Am Samstagnachmittag war Georg Müller in Quebec pünktlich für seine Verabredung. Amen. Wir singen jetzt ein Lied und lernen ganz praktisch, Gott darum zu bitten, dass er uns das Beten lehrt mit dem Vater Unser. Lasst uns aufstehen und singen.